Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute Morgen aus zwei Versen der Heiligen Schrift. Der eine steht im 1. Korintherbrief, der zweite im 2. Korintherbrief. Es ist 1. Korinther Kapitel 5, Vers 5, und dann wollen wir noch lesen 2. Korinther 12, Vers 7. Aber um des Zusammenhangs willen lese ich auch die Verse drumherum. Also wir wollen zunächst lesen 1. Korinther 5, die Verse 1 bis 8. 1. Korinther 5, die Verse 1 bis 8. Wir hören Gottes Wort. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch. Und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist. Dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Denn ich, als dem Leib nach abwesend, dem Geist nach aber anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Euer Rühmen oder euer Prahlen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern? Auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und der Wahrheit. Das ist der eine Abschnitt, den wir lesen wollen, und der zweite steht im 2. Korintherbrief, und zwar 2. Korinther Kapitel 12. 2. Korinther Kapitel 12, und wir hören dort die ersten 10 Verse. Paulus stand hier in einem sehr massiven Konflikt mit der Gemeinde dort. Der schreibt: Das Rühmen oder mein Rühmen nützt mir freilich nichts. Doch will ich auf die Erscheinungen und die Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder ob außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, der bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wegen eines solchen will ich mich rühmen, meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen, als nur meiner Schwachheiten. Zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, die Predigten, die ich seit geraumer Zeit Ihnen hier halte, die gehen nicht durch ein biblisches Buch, das man dann kontinuierlich durchgehen könnte. Vielmehr kreisen diese Predigten um ein Thema. Ich bin darum gebeten worden, darüber zu sprechen. Es war nicht meine Entscheidung. Es ging und es geht auch heute um den Bereich der unsichtbaren Welt. Das heißt, es geht um den Bereich der Engel, auch der Geister, und dann auch um den Bereich des Teufels und seiner Dämonen. Also das, was wir mit unseren Sinnen, mit unseren fünf Sinnen so nicht wahrnehmen. Aber die Heilige Schrift bezeugt, dass wir es hier mit unsichtbaren und mit personalen Wesen zu tun haben. Wir haben eben gerade zwei Abschnitte gelesen. Der eine stand im 1. Korintherbrief und der andere im 2. Korintherbrief. Und vermutlich ist uns allen bekannt, dass es in der Gemeinde von Korinth viele, sehr viele Probleme und auch Sünden gab. Sehr viele. Zum Beispiel herrschte dort Uneinigkeit. Es herrschte dort Konkurrenzdenken oder soll ich sagen Rankingspielchen. Die waren beliebt dort. Wer kann am besten predigen? Ist das Paulus? Ist das Petrus? Ist das Apollos? In den Augen vieler Gemeindeglieder schnitt Paulus hier nicht besonders gut ab, um es vorsichtig zu sagen. Paulus geht darauf ein. Er schreibt, ja, ich bin kein besonders begabter Redner. Apollos kann das besser. Aber das ist nicht ausschlaggebend, so sagte er. Im Gegenteil, das Problem, das sind nicht wir Diener, Diener Gottes, sondern das seid ihr. Ihr seid in euren Überlegungen fleischlich. Euer Problem ist, dass ihr nicht versteht, dass alle, mögen sie nun Petrus, Apollos oder auch Paulus heißen, nichts anderes als Diener Jesu Christi sind. Und jeder von ihnen ist in seinem Dienst von einer einzigen Absicht bestimmt, nämlich Gott. Gott gegenüber treu zu sein, ihm zu gehorchen und so der Gemeinde zu dienen. Aber nicht nur das war das Problem in Korinth. Wenn es um moralische Verfehlungen und Verirrungen ging, etwa im Bereich der Sexualität, dann herrschte auf einmal in der Gemeinde dieser Hafenstadt großes Schweigen, Sendepause. Sie, die sonst so groß daherreden konnten, nicht am liebsten sogar noch in anderen Zungen, da machte man dann am meisten Eindruck mit, ihr lasst, wenn es um dieses Thema geht, alles laufen. Sozusagen kehrt es unter den Teppich. Eure Devise lautet dann offensichtlich, sich auch bloß nicht die Zunge verbrennen. Man könnte sich ja unbeliebt machen. keine Gemeindezucht. Der Apostel Paulus, der während, als er den ersten Korintherbrief schrieb, gerade in Kleinasien sich aufhielt, der musste aus der Ferne eingreifen. Der schreibt dann die Gemeinde, denn als dem Leib nach abwesend, dem Geist nach aber anwesend, habe ich als anwesend über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben. Und zwar zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Heute Morgen soll es in der Wortverkündigung nicht um die Auslegung dieses Abschnittes gehen und auch nicht um die Auslegung des Abschnittes aus dem 2. Korintherbrief. Wir wollen auch heute nicht über das wichtige Thema der Gemeindezucht nachdenken. Vielmehr wollen wir eine Antwort auf die folgende Frage finden: Was meint es eigentlich, wenn jemand dem Satan überliefert worden ist? Und was hat das für Folgen für sein Leben? Und dann im 2. Korintherbrief in Kapitel 12 berichtet der Apostel über sich selbst. Er schreibt auch hier von einem Engel des Satans, der ihn mit Fäusten schlage. Und zwar, damit ich mich nicht überhebe. Ich verkündige Ihnen heute Morgen das Wort Gottes unter dem Thema dem Satan übergeben, zum Gericht und zur Erziehung. Und wir wollen auf drei Punkte achten. Einmal dem Satan übergeben, seit Adam ist das jeder. Zweitens, dem Satan übergeben zu einem speziellen Gericht, und zwar aufgrund von ganz bestimmter Unbußfertigkeit. Und drittens, dem Satan übergeben zur Erziehung, damit wir bewahrt bleiben. Erstens also dem Satan übergeben, seit Adams Fall ist das jeder. Ihr Lieben, heute also eine Predigt über den Teufel. Ich habe länger gezögert, ein solches Thema zu nehmen. Es ist zweifellos ein ernstes Thema. Ja, ich sage, dass es ein schauerliches Thema ist und wegen seiner Unheimlichkeit mag es schon wieder auf uns einen gewissen Reiz ausüben. Aber ich will gleich vorweg sagen, das, was diese grauenhafte Thematik ausmacht und womit wir uns beschäftigen, das ist überhaupt nur möglich, weil Christus am Kreuz auf Golgatha der Schlange den Kopf zertreten hat. Und wir sprechen also über dieses Thema in dem Wissen, dass Satan am Kreuz von Golgatha besiegt worden ist. Ich erinnern wir uns an den Heidelberger Katechismus. In Sonntag 13, da wird die Frage 34 gestellt: Warum nennst du ihn, Jesus Christus, unseren Herrn? Und die Antwort: Weil er uns mit Leib und Seele von der Sünde und aus aller Gewalt des Teufels nicht mit Gold und Silber, sondern mit seinem teuren Blut sich zum Eigentum erlöst und erkauft hat. Weil Christus am Kreuz auf Golgatha die Schuldschrift, die gegen uns stand, beseitigt hat, weil er den Teufel und die Mächte besiegt hat, weil er über sie triumphiert hat, hat er uns erlöst. Er hat uns freigekauft aus der Sklaverei des Teufels. Nicht? Denken wir hier einmal an einen Sklavenmarkt im Römischen Reich. Davon gab es viele. Und stell dir vor, du standest dort als Sklave. Und dann kam Jesus vorbei. Und er bezahlte den Loskaufpreis und anschließend sagte er dir: Du bist jetzt frei, ich habe dich erkauft. Wenn wir von der Sünde und von der Gewalt des Teufels über uns als von einer Sklaverei sprechen, dann deswegen, weil nach dem Sündenfall jeder von uns, und zwar von Geburt an, von Natur an, unter die Herrschaft des Teufels gekommen ist. Seit dem Fall Adams ist jeder von uns dem Teufel überliefert worden. Oder wie es die Bibel auch noch formuliert, wir leben in der Finsternis. Diese Formulierung kommt erstaunlich häufig im Neuen Testament vor, wenn wir mal darauf achten. Sie wird mehrfach ausdrücklich im Blick auf das Licht, das heißt auf Jesus Christus, gesagt. Ich nenne mal eine Stelle, wo Jesus das sagt, in Johannes 8, Vers 12. Da sagt er, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln. Er wird nicht in der Finsternis existieren, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Was heißt das eigentlich? Licht des Lebens haben. Aber fragen wir zunächst, was heißt es eigentlich, in der Finsternis existieren? Haben wir den Eindruck, dass wir in der Finsternis existieren? In der Finsternis existieren heißt zunächst einmal, getrennt von Gott zu leben. Gott, er ist das Licht. Und getrennt von ihm zu leben, heißt in der Finsternis zu leben. Aber, und das fällt auf, wenn wir uns einmal diese Stellen im Neuen Testament anschauen, in der Finsternis zu leben wird sehr häufig verbunden mit unserem Denken. Also wie wir, ja, wie es in unserem Hirn funktioniert. Paulus schreibt einmal, ich nenne mal eine Stelle, sie steht im Epheserbrief, auch im Epheserbrief, Epheser 4. Er schreibt, ich bezeuge im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln. In der Nichtigkeit ihres Sinnes, in der Eitelkeit, man könnte auch sagen in der Hohlheit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist. Und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist und wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles empfinden, jede Sensibilität verloren haben gegenüber Gott, Sensibilität, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben, und zwar mit unersättlicher Gier. Epheser 4, 17 bis 19. Also Paulus schreibt hier, wie sich das auswirkt, dass der Mensch in der Finsternis lebt in seinem Denken. Und er sagt, die Menschen haben jedes Empfinden für Wahrheit, für Gott verloren. Und sie haben sich dann der Zügellosigkeit und der Unreinheit ausgeliefert. Um das kreist ihr Denken permanent. Um in rechter Weise zu verstehen, inwiefern nun unser Verstand der Ungläubigen verfinstert ist, müssen wir verstehen, was eigentlich das Denken gemäß der Bibel überhaupt ist. Was heißt es eigentlich zu denken? Wenn wir heute in psychologischen Lehrbücher nachschauen und uns informieren wollen, was ist das eigentlich, Denken? Was läuft da eigentlich ab? Dann stellen wir sehr schnell fest, dass man hier in einem platten Materialismus argumentiert. Nicht? Man spricht davon, dass das Denken ein Geschehen der Synapsen in unserem Gehirn ist. Daraus ergeben sich elektrische Impulse. Und so entstehen dann, so wird uns gesagt, Gedanken. Oder wir werden informiert, das Denken ist nichts anderes als ein Abfallprodukt chemischer Hirnprozesse. Nun, die Bibel bestreitet nicht, dass unser Denken irgendetwas mit unseren Gehirnwindungen zu tun hat. Aber sie unterscheidet zwischen Denkinstrument und Denkinhalt. Das Gehirn ist durchaus so etwas wie ein Instrument zum Denken. Aber das Entscheidende, was da drin abläuft, das ist der Denkinhalt. Und dazu sagt das Wort Gottes, dass der Denkinhalt eines natürlichen Menschen von Adam her nach dem Lauf dieser Welt ist. Es ist, wir haben es in der ersten Schriftlesung gehört, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams ist. Mit anderen Worten, im Licht der Bibel ist das Denken der Mensch, eigentlich der Mensch insgesamt, vergleichbar mit so einer Art Antenne. Und diese Antenne, sie empfängt permanent geistige Bilder. Und dann fängt der Mensch hier an zu denken. Für die Heilige Schrift ist es also nicht so, dass unser Denken die Gedanken produziert, sondern es verhält sich umgekehrt. Erst kommen die Gedanken, erst kommen die Bilder. Und dann fangen wir an zu denken. Und die Gedanken, die der Mensch in diesem Kosmos empfängt, sie kommen von dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Wie Paulus es in Epheser 2 sagt. Merken wir den Unterschied. Das ist ganz wichtig zu erfassen. Seit der Epoche der Aufklärung wird uns eingeredet, wenn der Mensch sich nur seines Verstandes bediene, dann produziert er Gedanken. Und zwar Gedanken, die in die Freiheit führen. Gut, okay, dann kam im 20. Jahrhundert Sigmund Freud und sagte, naja, so ganz stimmt das nicht, dass der Mensch von der Vernunft bestimmt ist. Wir werden von unserem sexuellen Triebleben, von der Libido bestimmt und dem, was aus dem Unterbewusstsein kommt. Ach ja, Unterbewusstsein. Wissen Sie, wie das Neue Testament unser sogenanntes Unterbewusstsein nennt? Finsternis. Matthäus 6, in der Bergpredigt, sagt es Jesus. Wenn dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Und dann heißt es weiter, wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Du bietest dir vielleicht ein, Licht zu haben, erleuchtet zu sein, einen Gedankenblitz zu haben, interessante Formulierung übrigens. Aber von Natur aus ist nicht Licht, sondern Finsternis in uns. Interessanterweise suggerieren einem nicht nur die Aufklärung, dass man Licht in sich habe, es nur irgendwie freilegen müsse, sondern auch alle spiritistischen und übrigens auch die fernöstlichen Religionen. Dass man in sich Licht habe und das müsse man dann sozusagen aus sich herausbekommen. Kritisches Reflektieren, Meditieren, Yoga, wie auch immer. Aber in dir ist irgendwas von Licht. Die Bibel sagt genau das andere. Finsternis. Du lebst in der Finsternis, du wirst bestimmt von der Finsternis und in dir ist nichts anderes als Finsternis. Und der einzige Weg zur Rettung ist, dass Christus, das Licht der Welt, das einzige Licht der Welt, dich erleuchtet. Dass Christus mit seinem Licht in dein Leben leuchtet. Und dann hast du das Licht des Lebens. Der sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Der gibt dir Licht. Egal, was die Leute um uns herum sagen, ob es nun der sogenannte materialistische Intellektuelle ist, oder auch der fernöstliche Yoga-Lehrer. Ohne Christus existierst du in der Finsternis und wirst von den Einflüsterungen des Satans und der Dämonen bestimmt. Wenn man Menschen begegnet, am Arbeitsplatz etwa, und man bei manchen sehr schnell den Eindruck hat, dass sie keinerlei Plan in ihrem Leben haben, dann sagen wir sehr gerne, sie sind total hohl. Das ist irgendwo richtig. Paulus spricht davon, dass sie in der Eitelkeit, in der Leere eigentlich ihres Sinnes denken. Aber bitte seien wir uns darüber im Klaren, dass diese Leere nicht im Sinne von Null zu verstehen ist, sondern im Sinne von Minus. Denn du bist dann bestimmt von deinen Begierden und von deinen Lüsten. Und wie kommst du da raus? Aus dieser Finsternis? Paulus sagt es, wir haben es vorhin gelesen in Epheser 2. Gott aber, der reich an Erbarmen ist, hat uns mit seiner großen Liebe geliebt, die wir tot waren. Und er hat uns, die wir kaputt waren, die wir in den Übertretungen lebten, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Das ist der Weg des Heils. Das ist der Weg der Rettung. Und dieses Heil findest du nicht in dir selbst. Es befindet sich auch nicht irgendwo in der Welt, in irgendeinem Lebenshilfebuch, sondern es ist einzig und allein in Christus, seinem Werk auf Golgatha. Darüber spricht dieses Evangelium. Und deswegen kann der Schreiber des Hebräerbriefes einmal davon sprechen, dass das, was ihr hier hört, die Errettung ist. Hebräer 2. Das ist die Errettung. Deswegen lies es. Deswegen komm ihr in den Gottesdienst und hör das Evangelium. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und wenn du diese Leuchte nicht willst, dann kommst du in Stolpern und fällst auf die Nase. Wenn wir unseren Lebensweg nicht von diesem Licht erleuchten lassen, dann fallen wir auf Irrlichter herein. Und wir werden Schiffbruch erleiden. Darum folge Jesus nach. Als der Apostel Paulus in Ephesus das Evangelium verkündete, da brach dort in dieser Stadt eine Erweckung aus. Und es heißt, wir lesen es in Apostelgeschichte 19, ich zitiere, viele von denen, die gläubig geworden waren und bekannten und erzählten ihre Taten, viele von denen, die Zauberkünste, also okkulte, spiritistische Spielchen getrieben hatten, die trugen ihre Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. Mit anderen Worten, diese Menschen machten klare Sache mit Gott. Sie wollten raus aus der Finsternis. Sie hatten es begriffen, in was für einer Finsternis sie lebten. Und weil jeder dem Satan gehört, weil jeder in der Finsternis lebt, ruft das Evangelium jeden auf Kehr um. Und zwar 180 Grad. Und mach klare Sache. Und komm zu Christus. Dann wirst du das Licht des Lebens haben. Mein zweiter Punkt. Dem Satan übergeben zum Gericht. Und zwar aufgrund von Unbußfertigkeit. Ihr Lieben, es gibt in der Finsternis ganz offenkundig graduelle, also schrittweise Abstufungen. Hier in 1. Korinther 5 hören wir von jemandem, der in der Gemeinde mitmachte. Er lief mit. Aber dann hatte er auch ein Parallelleben. Er lebte in Unzucht und Hurerei. Und irgendwann kam das raus. Der Apostel Paulus schreibt über ihn: Ich habe denjenigen, der diese Hurerei begangen hat, im Namen unseres Herrn Jesus Christus dem Satan übergeben zum Verderben des Fleisches. Was war passiert? Nun, da war ein Mann, der offensichtlich mit seiner Stiefmutter sexuelle Gemeinschaft hatte, also mit der Frau seines Vaters. Und wie reagierte die Gemeinde darauf, als sie das mitkriegte, als ich das rumsprach? Antwort: gar nicht. möglicherweise tuschelte man in der Gemeinde, aber man reagierte nicht. Und schon gar nicht trugen sie darüber Leid, was dort in der Gemeinde geschah. Es macht ihnen auch irgendwie nichts aus. Nein, beschämt waren sie nicht. Sie waren aufgebläht. Und in ihrer Fassadenreligiosität, da ging es nur darum, den äußeren Schein zu wahren. Nicht? Man musste eine glatte Fassade haben. Der Apostel Paulus schreibt darüber: Ich bin zwar dem Leib nach abwesend, ich bin ganz weit weg von euch, aber im Geist bin ich gegenwärtig und ich habe bereits geurteilt, so jemanden dem Satan zu übergeben. Der Zusammenhang, er macht deutlich, was das heißt. Werft ihn aus der Gemeinde raus. Habt keine Gemeinschaft mit ihm. Und Paulus erläutert dies noch mit einem Bild, nämlich mit dem Bild des Sauerteigs. Und er sagt, fegt diesen Sauerteig aus, bevor er den gesamten Teig durchsäuert. Mit anderen Worten, bevor alle sich daran gewöhnt haben und das ganz plötzlich als normal betrachten. Paulus verlangt sogar von den Gemeindegliedern, esst noch nicht einmal mit einem solchen. Also verabredet euch nicht mit so jemandem zum Essen. Trefft euch nicht mit so jemandem, sondern tut den Bösen von euch selbst hinaus. Heute gilt vielfach das Gegenteil, nicht? Wenn irgendwo in einer Gemeinde einmal eine Gemeindezucht erfolgt ist, dann meine nicht wenige nun gerade mit dem sprechen zu sollen und ihre eingebildeten oder sogenannten seelsorgerlichen Qualitäten an ihm ausprobieren zu wollen. Paulus sagt ganz klar, so jemand darf nicht weiter an den Segnungen, die Gott seiner Gemeinde schenkt, Anteil haben. Vielmehr soll sein Fleisch zerstört werden. Wir kommen gleich drauf. Zum Verderben des Fleisches. Es geht hier, ich füge das ausdrücklich hinzu, es geht dem Apostel hier nicht um die Frage des ewigen Heils. Paulus sagt ausdrücklich danach, damit sein Geist gerettet werde am Tage des Herrn Jesus Christus. Aber was heißt das jetzt? Dem Satan übergeben zu sein zum Verderben des Fleisches. Nun, das heißt zunächst einmal, dass er bei Beschwerden, bei Krankheiten, auch bei Lebensproblemen, die wir alle haben, also bei der Bewältigung seines ganz normalen Alltags, nicht mehr mit der Hilfe oder mit der Unterstützung durch Gemeindeglieder rechnen kann. Übrigens zeigt das auch umgekehrt, dass sich normalerweise die Christen in einer Gemeinde besucht haben und auch gegenseitig ganz praktisch geholfen haben. Aber dem Satan ausgeliefert zu sein zum Verderben des Fleisches heißt noch mehr. Es heißt, ganz konkrete Leiden in seinem Leben zu erfahren. Wir können hier an AIDS heute denken, aber wir müssen wohl auch an andere Plagen denken, die den eigenen Leib kaputt machen können. Unfälle, Unglücke oder auch, dass jemand in falsche Wege weiter und immer weiter abrutscht. Ehebruch, Zerstörung seiner Familie. Beziehungsunfähigkeit. Aber das ist auch deutlich hier in 1. Korinther 5, wird es nicht sehr ausführlich gesagt, was das alles heißt. Aber anhand eines Mannes aus dem Alten Testament können wir einmal beobachten, und zwar ziemlich genau, was das heißen kann. Es passiert nicht immer so. Aber was das bedeutet. Das war ein Mann, der von Gott anfangs gesegnet worden war. Er konnte weissagen. Er stand in besonderer Weise in dem Dienst Gottes. Und dann ließ Gott ihn fallen wegen seines Ungehorsams. Ich meine Saul, den ersten König Israels. Anfangs lief alles prima mit Saul. Er war ein super Kerl, sah toll aus. Er war einen Kopf größer als die anderen. Die Mädchen schauten sich nach ihm um. Beste Voraussetzungen für ein super Leben, oder? Das erste Mal, als Saul unangenehm auffällt, ist, als er einen absolut irrationalen Befehl gab. Saul war gegen die Philister in den Krieg gezogen. Und plötzlich kam es Saul in den Sinn: Mensch, ich erlasse jetzt den Befehl, und zwar bei Todesstrafe, dass niemand während der Verfolgungszeit, die Philister waren schon geschlagen, jetzt was essen darf. Und Jonathan, sein eigener Sohn, hatte das nicht mitbekommen. Und Jonathan fand dann bei der Verfolgung der Philister in irgendeinem Baum Honig. Und er sagte zu sich selbst: Mensch, jetzt stärke ich mich erst einmal, dann geht die Verfolgung der Philister nochmal so gut. Aber dann kam heraus, dass Jonathan den Befehl des Königs übertreten hatte. Und Saul beschließt: Ich bin König, ich will an meiner Autorität keinen Kratzer kriegen, also muss Jonathan jetzt getötet werden. Schließlich habe ich das bestimmt. Nun, einige aus seinem vertrauten Umkreis merkten, dass das Blödsinn war. Und ihnen gelang es auch, Saul umzustimmen und zu sagen: Saul, denk doch mal nach. Also noch war Saul nicht beratungsresistent, wie wir heute zu sagen pflegen. Und so konnte er das absolut Irrationale da noch einmal abgewendet werden. Kurz darauf zog König Saul gegen die Amalekiter in den Krieg. Wir lesen es in 1. Samuel 15. Samuel hatte ihm ausdrücklich befohlen, mit dem Angriff so lange zu warten, bis er das Schlachtopfer dargebracht habe. Aber dann brachte Saul selbst das Opfer dar. Er maßte sich also selbst priesterliche Funktionen an. Und nach dem Sieg über die Amalekiter war es ein Gebot Gottes, das von den Amalekitern erbeutete Vieh zu verbannen. Und auch das tat Saul nicht. Er nahm das für sich und für seine Leute. Dann schließlich kam Saul. Also er kam Samuel. Und Samuel verkündete diesem König Saul kurz und knapp: Du hättest warten sollen, du hättest gehorchen sollen. Und dann fügte er dieses bekannte Wort hinzu: Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und der Widerspenstigkeit, die ist wie Abgötterei und Götzendienst. Und weil du nun, du Saul, das Wort des Herrn verworfen hast, so hat Gott dich verworfen, dass du nicht mehr König seist. Bereits ein Kapitel später lesen wir, dass Samuel den Auftrag erhielt, David in Bethlehem zum König zu salben. In 1. Samuel 16, Vers 13 lesen wir: Da nahm Samuel das Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern, und der Geist des Herrn kam über ihn. Und gleich im nächsten Vers, Vers 14, heißt es dann: Aber der Geist des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist von dem Herrn gesandt schreckte ihn. Gott sandte dem Saul einen bösen Geist, also einen Dämon. Er war verworfen, er war dahingegeben. Mit anderen Worten, Gott, der Herr, hatte den Saul in die Hände Satans übergeben. Und den Grund hatten wir gehört. Saul verachtete das Wort Gottes. Und dann musste er hören. Das ist keine Kleinigkeit. Ungehorsam ist wie Okkultismus. Damit nicht genug. Nachdem Saul dieses Gerichtswort gehört hatte, da war seine Reaktion gegenüber Samuel bezeichnend. Okay, Samuel, Gott hat mich verworfen, so what? Aber erweise mir doch wenigstens noch Ehre vor dem Volk. Mit anderen Worten, selbst nach diesem Gerichtswort hatte Saul nur ein einziges im Sinn. Nach außen musste der Schein gewahrt bleiben. Die Fassade, sie musste stimmen. Samuel, dann ehre mich doch wenigstens vor den Menschen. Das war das Anliegen Sauls. In 1. Samuel 15 lesen wir es. Saul, dem Satan übergeben. Anfangs bemühten sich die Leute am Hof, Saul mit Musik zu besänftigen. Und dazu engagierten sie ausgerechnet David. Das Harfespielen verschaffte dem Saul aber lediglich eine gewisse Erleichterung. Doch das funktionierte zeitlich nur sehr begrenzt. Für eine gewisse Zeit wich dann immer der böse Geist von ihm. Aber seht, wenn wir uns dann die folgenden Kapitel anschauen, und ich empfehle das einmal, sie unter diesem Aspekt zu lesen, dann sehen wir, wie es immer und immer mehr mit Saul bergab ging. Zwischendurch kam immer mal wieder ein gewisser Hoffnungsschimmer auf, aber insgesamt ging es bergab. Als David wieder einmal den Saul mit Harfespielen zu beruhigen suchte, ergriff Saul in seinem Wahn einen Speer und schleuderte ihn auf David. Und David konnte nur durch geschicktes Ausweichen sein Leben retten. Und darauf ergriff David dann die Flucht. Wir können es dann weiter verfolgen, wie sich Sauls Hass gegen David als auf einen Menschen, der von Gott gesegnet war, der Gott vertraute, immer weiter steigerte. Saul trachtete immer verbissener nach dem Leben Davids. Nachdem David dann den Goliath besiegt hatte und die Philister die Flucht ergriffen hatten, da sangen die Töchter Israels: Saul hat Tausende geschlagen, aber David Zehntausende. Bereits das war für Saul wieder mal zu viel. Eifersucht, blinder Hass, ja Mordgedanken trieben ihn. Und offenkundig sind dies Merkmale für einen Menschen, den Gott dem Teufel übergeben hat. Mehr noch. Irgendwann einmal tauchte Saul bei Samuel auf. Er besuchte ihn. Und was machte Saul da? Saul entkleidete sich vor Samuel. Er zog vor ihm seine Gewänder aus. Mit anderen Worten, der König Israels lag halbnackt vor Samuel. Eine entwürdigende Schamlosigkeit. Offensichtlich ist auch das ein Zeichen für dämonisiert sein. Der Hass, die Wutausbrüche eines Saul wurden immer schlimmer. Saul machte sich aus, David und auch Samuel zu verfolgen. Im Grunde schien niemand von den Heiligen vor diesem Mann, der von Satan getrieben war, sicher zu sein. In 1. Samuel 22 wird uns berichtet, wie Saul eine ganze Gruppe von Priestern nur deswegen massakrierte, weil sie David unterstützt hatten. Man fragt sich, hat dieser Saul noch alle Tassen im Schrank? Leer. Leer, aber im Sinne von nichts. Getrieben von Satan. In den folgenden Kapiteln lesen wir dann von Saul, wie er noch tiefer hinabsank, bis hinein in den tiefsten Okkultismus. Er, der gesalbte König Israels, er verstrickte sich so tief in die Finsternis, dass er sogar zu einer Hexe, zu einer Wahrsagerin in Endor ging, um bei ihr Rat und Hilfe zu suchen. Er, der einst selbst dafür gesorgt hatte, dass die Wahrsager aus Israel ausgerottet wurden. Und schlussendlich könnte man fast fragen, wen wundert es noch, endete Saul dann im Selbstmord. Dem Satan übergeben, zum Verderben des Fleisches. Was das exemplarisch heißt, das kannst du an Saul verfolgen und es ist furchtbar. Ich empfehle dir wirklich, lies einmal diese Kapitel. Solche Menschen, sie sind von einem unerhörten Hass erfüllt. Sie suchen Menschen zu vernichten, vor allem offensichtlich Menschen, die von Gott gesegnet und berufen sind. Sie sind gekennzeichnet durch ein entwürdigendes, für andere Menschen peinliches Auftreten, durch ausschweifende Schamlosigkeit. Und schließlich verstrickt sich jemand in einen unverhüllten Okkultismus und Spiritismus, bis er schließlich in Selbstzerstörung grauenhaft zugrunde geht. Und Saul ist nicht der Einzige, von dem die Heilige Schrift so etwas berichtet. Der Apostel Paulus spricht darüber, dass er auch Irrlehrer wie Hymenäus oder Alexander dem Satan übergeben hat. Denken wir an Judas Iskariot, einer der Jünger des Herrn, über ihn heißt es, dass Satan in ihn fuhr. Oder noch eine Geschichte im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Da lesen wir von der Gemeinde in Thyatira. Der Herr schreibt an diese Gemeinde: Ich kenne deine Werke, deine Liebe, deinen Dienst, deinen Glauben, deine Geduld, dein Ausharren, deine Werke und dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Wir würden sagen, es gab in dieser Gemeinde eine positive Steigerung. Die Gemeindeaktivitäten wurden intensiviert, vorbildlich, so würden wir sagen. Aber so sagt der Herr dann weiter: Ich habe einiges gegen dich. Du hast bei dir eine Frau, Isebel. Es ist nicht ganz deutlich, ob diese Frau tatsächlich Isebel hieß oder ob dies sein Deckname war, weil diese Frau den Typ von Isebel, der Frau Ahabs, repräsentierte. Ich persönlich vermute das Letztere, aber das ist nicht ganz deutlich. Und diese Frau, sie bezeichnete sich selbst als Prophetin. Also wenn es darum ging, in der Gemeinde aufzutreten, dann war sie immer vorneweg. Aber sie war eine Götzendienerin und sie lehrte, so heißt es hier, meine Diener Hurerei zu treiben und Götzenfleisch zu essen. Diese Frau suchte also in der Gemeinde Unmoralität salonfähig zu machen. Und dies wiederum führte in Esoterik und Okkultismus. Man kam dann in der Gemeinde sogar auf die Idee, wir müssen ja eigentlich erst einmal die Tiefen Satans erkennen. Und über diese Frau heißt es, ich gab ihr Gelegenheit, Buße zu tun und von ihrer Hurerei und Unzucht umzukehren. Aber sie tat es nicht. Dann heißt es weiter, weil sie keine Buße tat, werfe ich sie in ein Bett. Nicht merken wir die Ironie Gottes? Ach, die Dame möchte gerne in ein Bett. Das kann sie haben, aber es ist ein Krankenbett. Und in dieses Krankenbett wird sie geworfen, zusammen mit denen sie Ehebruch getrieben hat. Und dann heißt es weiter, ich werde ihre Kinder mit Tod töten. Wenn man jung ist, bildet man sich ein, man habe das Leben vor sich. Und man sei der Schmied seines eigenen Glückes. Dann kann man meinen, man wirft alle Warnungen hinter sich. Und wenn du die grinsende Fratze des Teufels wahrnimmst, dass sie dich anschaut, dann guckst du einfach weg. Und dann denkst du, es wird schon nicht so schlimm kommen. Es ist furchtbar, ihr Lieben, dem Satan ausgeliefert zu sein. Diese Isebel hört die Botschaft, kehr um, tu Buße. Das ist auch heute die Botschaft an jeden, der meint, leichtfertig im Ungehorsam gegen Gott leben zu können. Tu Buße, kehr um. Dann spricht die Heilige Schrift auch davon, dass Menschen dem Satan übergeben werden und zwar um ihrer eigenen Erziehung willen. Mein dritter Punkt. Wir hatten das vorhin im Blick auf Paulus gelesen. Gott gab dem Satan das Recht, Paulus mit einem Dorn oder mit einem Stachel im Fleisch zu peinigen. Gott hätte das natürlich verhindern können, natürlich. Aber Gott übergab hier bis zu einem gewissen Grad seinen Diener dem Satan. Und Christus gab dem Satan das Recht, einen Stachel in das Fleisch des Paulus zu setzen. Und zunächst verstand Paulus das nicht. Mal ehrlich, verstehen wir das? Wir würden doch auch sagen, Mensch, der Apostel hatte schon so viel für Christus durchgemacht, warum jetzt auch noch das? Aber dann begreift Paulus das. Gerade ihm waren so gewaltige Offenbarungen geschenkt worden. Und da steht er in der Gefahr, sich zu überheben, hochmütig zu werden. Darum hat er es hautnah lernen müssen. Meine Gnade genügt dir. Das war die Botschaft an ihn. Gottes Kraft, die kommt in der Schwachheit seines Dieners zum Ausdruck. Mit anderen Worten sagt der Herr ihm, Paulus, es ist nicht gut. Es ist nicht gut und es ist nicht nützlich für dich. In Wahrheit nicht nützlich, wenn du dich, der du so hohe Erwartungen hast, so hohe Offenbarungen hast, wenn du nicht auch erkennst und erfasst, was für ein schwaches, was für ein tönerndes, zerbrechliches Gefäß du doch bist. Nicht Paulus, der Offenbarungen empfing, als er entrückt wurde bis in den dritten Himmel. Da war ihm noch nicht einmal klar, ob das jetzt im Leib war oder außerhalb des Leibes. Daraufhin hätte er sich leicht überheben können, stellen wir uns mal vor. Er hätte sich einbilden können, ich bin super. Damit das nicht geschieht, wurde dem Paulus von Christus oder übergab Christus den Paulus dem Satan. Und übrigens wird hieran auch deutlich, dass Satan nur das bei den Knechten Gottes tun darf, was Gott ihm erlaubt. Ähnlich war es auch bei Hiob. Wenn man sich ein bisschen in der Kirchengeschichte auskennt, dann erkennt man immer wieder, durch was für Täler der Anfechtungen gerade diejenigen gehen mussten, die wir für die Kirchengeschichte als bedeutsam erachten. Ich denke hier zum Beispiel an Luther. Was hatte der für Anfechtungen, für Depressionen? Lasst uns Gott dankbar sein, dass wir nur normale Christen sind. Auch Johannes Calvin, er sagte einmal, Leiden ist das Zeichen des Erwähltseins. Leiden, nicht Erfolg, Leiden. Halten wir fest. Lieben, alle Menschen sind seit Adam dem Satan ausgeliefert. Alle Menschen leben, weben und denken seit dem Sündenfall in der Finsternis. Und aus dieser teuflischen Verstrickung, die sich zeigt in der Lust des Fleisches, der Hochmut, im Hochmut des Lebens, da können wir nicht selbst raus, sondern nur durch das Licht des Evangeliums, und das kommt von Jesus Christus. Menschen werden dem Satan übergeben, weil sie meinen, sie könnten mit Gott spielen, wie der Hurer in 1. Korinther 5, wie König Saul, wie die Isebel in der Gemeinde von Thyatira. Aber auch Christen. Gerade Diener Gottes werden bis zu einem gewissen Grad, den Gott festlegt, dem Satan übergeben. Und zwar, damit sie erzogen werden. Damit sie sich nicht überheben, sondern damit sie in sich selbst bewahrt bleiben. Nachdem Paulus einmal auf Hymenäus zu sprechen kam, den er auch dem Satan überliefern musste, weil er ein Irrlehrer war, da fügt der Apostel unmittelbar danach hinzu Folgendes. Wir lesen es in 2. Timotheus 2, Vers 19. Der feste Grund Gottes steht und er hat folgendes Siegel. Der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn anruft, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Nicht das ist unser Heil. Wir wollen gerade auch heute Morgen diesen zweiten Aspekt ins Auge fassen. Stehe ab von der Ungerechtigkeit, spiel nicht mit Gott. Kehr um. Tu Buße. Amen.